Wüstenthema. Fladenbrot, Krug Wasser. Wie Miri schon sagte, geht es im Februar in diesen Predigten um das Leben in der Wüste. Genauer gesagt um Menschen der Bibel, die in der Wüste außergewöhnliche Begegnungen hatten. Begegnungen, die ihr weiteres Leben prägten. Wir hatten uns überlegt, mit dem Trailer von Disneys Welterfolg Die Wüste lebt zu starten, aber das haben wir dann doch wieder verworfen, weil da ging es irgendwie um was anderes, um betrunkene Affen, die irgendwas Gegorenes getrunken hatten. Und also es ist ein toller Film, ein Welterfolg von Disney, der erste große Dokumentarfilm, aber gut anzusehen, aber passt heute Morgen hier nicht so rein. Also wir starten heute mit dem Propheten Elia. Und wie wir das eben gerade schon aus dem Text aus 1. Könige 19 gehört haben. Miri hat ja schon eine Lupe draufgesetzt. Ich will noch mal eine etwas größere Lupe draufsetzen aus einem Buch, das heißt Und Gott chillte. Das ist sozusagen für alle Leute, die wenig Zeit haben, aber trotzdem gern die Zusammenhänge in der Bibel kennenlernen möchten. Da sind nämlich in kurzen Telegram-Sätzen sozusagen die Kapitel zusammengefasst. Und ich lese uns gerade mal die Kapitel 17 und 18 vor. Elia zu Ahab: Im Namen Gottes kein Regen, bis ich sage. Und Gott versteckt Elia per Raben versorgend am Kritbach, der vertrocknet. Gott schickt Elia nach Zapat, dort wird er von einer Witwe versorgt, indem Gott deren Vorräte Tag für Tag vermehrt. Der Sohn von Elias Hauswirtin stirbt. Sie ist böse auf den Mann Gottes. Elia bittet Gott, das Kind zu retten. Er wird wieder lebendig. Kapitel 17. Kapitel 18. Hungersnot in Samaria. Ahab und Obadja suchen nach Wasser. Obadja ist gottesfürchtig und trifft Elia, den der Herr gesandt hat, zu Ahab. Elia steht unter Gottes Schutz. Darum fürchtet er sich nicht davor, seine Gegnern entgegenzutreten und ihnen Gottes Wahrheit zu verkünden. Elia stellt die Propheten des Baal auf die Probe, das ist das, was Miri schon gesagt hatte. Sie legten zwei Stiere aufs Holz. Welcher Gott mit Feuer antwortet, ist der wahre. Die anderen ritzen sich blutig, ohne Antwort. Elia aber goss dreimal Wasser über das Holz, dann rief er Gott an für das Speisopfer. Gott wirkt mächtig und die Menschen erkennen ihn. Elia lässt Propheten töten. Elia verkündet daraufhin das Ende der Trockenzeit, Regen. So, jetzt wisst ihr Bescheid, was davor so passierte. Gerade, wir haben es gehört, hat er einen riesigen Triumph gefeiert. 850 Baals- und Astarten-Priester waren entmachtet und dann getötet worden. Und das Geniale: alle anwesenden Menschen fanden zum Glauben an den lebendigen Gott, der sich als der Herr erwiesen hatte. Nicht nur eine Handvoll. Ich meine, wir sind ja manchmal schon froh, wenn über eine gewisse Zeit überhaupt mal einer zum lebendigen Glauben an Christus kommt. Aber da sind durch dieses Wunder auf einen Schlag alle, die dabei waren, zum Glauben gekommen. Der mit Wasser durchnässte Feuerplatz mit dem Stier obendrauf war durch das Gebet des Elia von Gott entzündet worden. Elia kniete vor Gott und bat um Regen, und es regnete innerhalb kürzester Zeit wieder nach 3 Jahren Dürre. Wow, das war schon mal eine Glaubenserfahrung. Ein vollmächtiger Prophet, dieser Elia, ein Mann Gottes, einer, der alles auf eine Karte setzte, einer, der vor Gott richtig was bewegte oder für Gott richtig was bewegte, einer, der einen starken Glauben hatte, so ein echter, wow, Glaubensheld. Und einige von uns mögen da vielleicht neidisch hinschauen und denken, boah, ehrlich gesagt, so einen Glauben hätte ich auch ganz gerne mal. So etwas würde ich auch gerne mal erleben. Ich glaube, so muss es sein. So sieht wohl echtes Christsein aus. Aber das stimmt nicht so ganz. Elia hat sich nämlich einen Nagel in den Reifen gefahren. Dem Glauben des Elia ging die Luft aus. Denn König Ahab kommt begeistert von Elias Gala-Vorstellung nach Hause zu seiner dominanten, angeheirateten, sidonitischen, also phönizischen, da wo jetzt Libanon liegt. Dort kam sie her, Königin Königin Isabel, und erzählt ihr alles, was er erlebt hat. Und er ist begeistert. Miri hat gesagt, der hielt nicht so viel von Gott und dem Glauben und hat sie mit ihren Astarte und Baalskult mit reingenommen. Aber auf einmal war er wieder voll entbrannt mit dem, was da passiert war. War er so begeistert, und er kommt zu ihr zurück und er sagt, das ist sensationell, das ganze Volk, das alle haben zusammengerufen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Und als es dann noch regnete, nach 3 Jahren, einfach gigantisch. Aber Isabel war nicht dabei. Sie hat das Ganze nur aus der Distanz betrachtet. Und sie sagte auch sonst immer klar heraus, was sie als richtig einschätzte. Und das galt für sie nicht, was er da sagte. Und sie brachte ihren Mann, den König wohlgemerkt, zur Raison. Und sie setzte sich kurzerhand hin und schrieb einen Brief. Einen ganz frechen Brief. Und ließ ihn zu Elia senden. Elia, das zahle ich dir heim. Was du den Pals- und Astartenpriestern angetan hast, dir soll es genauso gehen. Dich schlachte ich ab. Und Elia, er, der vor Königen und Generälen, vor Priestern und Propheten, der gegen Tausende von Menschen stand wie ein Fels in der Brandung, der kriegt auf einmal Pudding in den Knien und die Angst packt ihn. Sein Glaube macht schlapp. Und wie? Eben noch oben auf, rennt er die ganze Landkarte hinunter nach Süden. Er ist nicht wiederzuerkennen. Er ist fahnenflüchtig, läuft wie ein Hase um sein Leben, eher keine Heldentat. Keine Heldentat, die Elia hier vollbringt. Mein erster Gedanke, wenn der Glaube schlapp macht, dann wird das nicht verschwiegen. Hätte man das nicht getrost nicht schreiben können? Hätte man das nicht mal draußen lassen können, was Elia da an Peinlichkeit passiert ist? Muss das denn sein, dass die Bibel uns so etwas präsentiert? Das ist doch mehr als peinlich und auch für Gott, oder? Also reißen wir diese Seiten aus der Bibel am liebsten raus. Warum steht das nun da? Warum wird das nicht verschwiegen? Ich glaube, weil jeder von uns solche Stunden genauso kennt. Sie gehören zum besten Christenleben dazu. Wir alle haben zwar Sehnsucht nach einem, sag ich mal, andauernden Hoch, aber auch mit unserem Glauben ist es oft nicht so weit her. Diese Schwäche Elias wird nicht verschwiegen. Warum? Damit wir Trost und Ermutigung bekommen in unseren vielen Zweifeln und Fragen, die wir auch an Gott selbst und an seine Wegführung mit uns haben. Oder ist einer unter uns, der oder die nicht auch schon irgendwie an Gott kirre wurde? Warum lässt Gott das alles zu? Warum müssen in diesem Krieg in unseren Tagen so viele Menschen sterben? Wo ist Gott da? Warum stehe ich ohne Arbeit da? Warum muss ich mich durch den Dschungel meiner Ehe kämpfen? Warum sind meine Kinder missraten? Warum haben sich meine Eltern ständig in der Wolle? Warum bin gerade ich so krank? Warum komme ich mit meinem Leben nicht zurecht? Ich verstehe Gott einfach nicht. Genauso aber sind wir. Genauso ist unser Leben. Und wie viele von uns haben nicht auch schon solche Fluchtgedanken gehabt wie Elia? Es hat sowieso alles keinen Sinn mehr. Ich steige aus. Aus der Ehe, aus der Gemeinde, aus der Gesellschaft, aus dem Glauben, aus dem Leben. Und manche fliehen dann, fliehen in Arbeit oder in neue Beziehungen, in Alkohol und Drogen. Und genau deswegen wird diese Geschichte nicht verschwiegen. Wir sind nicht allein mit unseren Fragen, mit unseren Anfechtungen. Wir sind nicht allein mit unseren Fluchtgedanken. Wir sind nicht allein, sondern in Anführungsstrichen in guter Gesellschaft. Auch unser Glaube kann schlapp machen. Das gehört zu unserem Leben dazu. Nur müssen wir den Fortgang dieser Geschichte uns ansehen und uns nicht mit unserem Elend abfinden. Denn, zweiter Gedanke, wenn der Glaube schlapp macht, dann hat das einen tieferen Sinn. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, was Elia diese Peinlichkeit brachte, wie er von dieser Peinlichkeit profitierte? Ihr habt richtig gehört. Elia hat durch diese Feiglingsgeschichte eine wertvolle Lektion gelernt. Elia ist sich selbst begegnet. Er hat gemerkt, wie er in Wirklichkeit ist. Und der tiefe Sinn dieser Geschichte ist, dass Elia merkte, dass er nicht der große Hecht in Gottes Karpfenteich ist. Er musste zur Selbsterkenntnis kommen. Ich halte nicht so viel von einer selbstquälerischen Theologie. Aber auch hier sei einmal deutlich gesagt, Segnungen, großartige Erfahrungen wie bei Elia sind für unser Leben auch immer gefährlich. Man kommt sich großartig vor, man kommt sich unentbehrlich vor, man kommt sich besser vor als andere. Einfach halt immer besser. Wir sind wir, aber wer sind die anderen? Und so schreibt auch ein Paulus im 2. Korinther 12, Vers 7, dass er einen Pfahl im Fleisch hatte, was immer das auch an körperlicher Einschränkung war. Er hat ihn nötig gehabt, damit er sich wegen seiner hohen Offenbarung, die er von Gott bekommen hatte, nicht überhebe. Elia wollte sogar besser sein als seine Vorväter. Und er bekennt es Gott unter dem Ginster. In dieser Übersetzung der Hoffnung für alle kam das nicht so ganz gut raus. Immer besser sein als die anderen, sie übertreffen, sich über sie stellen und auch auf sie herabschauen. Ganz schön hochmütig. Und so mutet uns Gott auch manchmal solche Zeiten zu, damit wir merken, wie weit es her ist mit uns und mit unserer eigenen Kraft. Wir haben es immer wieder nötig, die Grenzen aufgezeigt zu bekommen, ja sogar gedemütigt zu werden, damit wir uns nicht auf unsere eigene Kraft verlassen, sondern wieder auf Jesus schauen. Von Kaiser Wilhelm I. heißt es, dass er einmal folgenden Ausspruch tat: Ich habe aus meinen Niederlagen mehr gelernt als aus meinen Siegen. Und so ist es doch in Wirklichkeit. Wir sind nicht die Glaubenshelden, wir sind nicht die frommen Überflieger, sondern Leute, die auf Gottes Barmherzigkeit angewiesen sind. Wir sind nicht die Macher, die Schaffer, die Alleskönner, die Allesblicker. Das ist allein unser Gott im Himmel, ohne den wir nicht sind. Und so hat jede Glaubenskrise einen tiefen Sinn. Lasst uns diese Lektion immer wieder lernen und auf dem Teppich bleiben und uns nicht überheben. Petrus sagt im ersten Brief, den er schreibt, im 5. Kapitel, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen schenkt er Gnade. Mein dritter Gedanke: Wenn der Glaube schlapp macht, geht Gott uns nach. Elia hat nichts mehr zu sagen. Er hat irgendwie nur noch zu klagen. Er sieht alles nur noch schwarz. Am liebsten sterben. Herr, nimm mir mein Leben, sagt er. Schließlich legt er sich hin und will nur noch eins: Decke über den Kopf und schlafen. Wir wissen nicht, wie lange er geschlafen hat, und plötzlich wird er da im Schlaf gestört. Ein Bote Gottes, ein Engel, rührt ihn an und bringt ihm ein geröstetes Fladenbrot und einen Krug Wasser. Diese Szene ist von vielen Künstlern gemalt worden. Mitten hinein in die Dunkelheit kommt ein Licht Gottes. Gott geht ihm nach. Ist das nicht wunderschön? Da läuft der große Prophet aus Gottes Schule. Da flitzt er wie ein aufgescheuchtes Karnickel durch die Pampa, mitten in die Wüste, aber Gott geht ihm nach. Nicht drohend, nicht richtend, sondern liebevoll. Könnte es sein, dass Jesus dir gerade nachläuft? Dass er um dich wirbt, weil du dich verlaufen hast oder vor ihm davongelaufen bist? Auf der Flucht vor dir selbst, auf der Flucht vor Gott? Elia nimmt diese Mahlzeit dankend an. Bei Gott geht die Liebe auch durch den Magen. Er sagt ihm nicht nur gute Worte, sondern er tut ihm auch etwas Gutes. Und wie gut ist es auch in unserer Zeit, ein äußeres Signal zu bekommen, wenn wir niedergeschlagen sind oder einfach nur fertig sind. Wer könnte da nicht ab und zu mal so ein Signal gebrauchen? Und diese Frage sollte uns in der Gemeinde immer wieder bewegen. Wer könnte von uns mal wieder so ein Signal gebrauchen? Da ist jemand am Ende, vielleicht sogar auf der Flucht vor Gott. Und wie hilfreich kann es da sein, jemanden zum Essen einzuladen oder einen Blumenstrauß vor die Tür zu stellen, ein Telefonat oder ein schriftlicher Gruß, handschriftlich oder auch auf Social Media. Methoden Gottes, um einen Geschwächten, eine Geschwächte wieder aufzurichten. Das Gleiche erleben wir, wenn wir Abendmahl miteinander feiern. So wahr, wie wir dieses Brot essen und aus dem Kelch trinken, genauso wahr ist Jesus bei uns in unserer Schwachheit, in unserem schlappen Glauben und stärkt uns für den Weg durch den Alltag, manchmal auch durch die Wüste unseres Lebens. Nach seiner Mahlzeit legt Elia sich nochmal hin und schläft wieder ein. Wie lange hat er wohl geschlafen? Gott schickt seinen Boten zum zweiten Mal. Und wieder dieser sanfte Weckruf: Elia, steh auf, iss was. Wieder wird gegessen und getrunken, so ist unser Gott. Er hat wirklich ein Herz für uns. Er geht dem Verzagten der Verzagten nach, mehrmals, nicht nur einmal. Er holt Elia wieder auf die Beine, tröstet ihn und stärkt ihn. Und Elia macht die Erfahrung, dass er vor Gott nicht fliehen kann. Und wir können es auch nicht. Egal, wo wir hingehen, er ist bereits längst da. Wir werden Gott nicht los. Wir werden nicht Gott los. Es ist töricht zu meinen, wir können durch Abhauen uns selbst und ihn loswerden. Er tut den ersten Schritt, er geht dir nach, er schenkt einen neuen Anfang. Ist das nicht großartig? Und Elia darf noch einmal von vorn anfangen. Was ist unser Leben sonst als ein ständig wieder neu von vorn anfangen, weil Jesus immer wieder mit uns anfängt? Nur der Teufel will das nicht. Der redet uns ein, dass das gar nicht geht, dass Gott beleidigt ist und dass er uns so nicht haben will. Lassen wir uns von ihm nicht ins Boxhorn jagen. Was auch immer geschehen mag, wohin wir auch immer vor Gott abgehauen sind und ihn links liegen haben lassen und ihn beleidigt haben, er geht dir nach, er stärkt dich und du darfst wieder von vorn anfangen. Ein letzter Gedanke. Wenn der Glaube schlapp macht, sendet Gott uns neu. Gott kann den gescheiterten Elia wieder aufbauen. Er sendet ihn neu. Und zunächst schickt er ihn wieder zum Gottesberg, zum Horeb. 40 Tage, 40 Nächte war er unterwegs dorthin. Sicher hat er oft an Mose und sein Volk gedacht. Sie waren auch mal irre geworden an Gott. Sie haben gemurrt, sie haben geknurrt und doch ließ Gott sie nicht los. Das mag zusätzlich eine Ermutigung für Elia gewesen sein, in der Geschichte zurückzublicken. So kann es auch uns, für uns wichtig sein, immer mal wieder in unsere Geschichte oder auch in die Geschichte des Volkes Gottes zurückzublicken. Horeb, der Ausgangspunkt. Der Punkt, an dem Gott den Bund mit seinem Volk geschlossen hatte. Dorthin musste Elia zurück. Und für uns heißt das heute: Wo ist unser Ausgangspunkt? Wo ist dein Ausgangspunkt? Wo stellt Jesus uns heute hin? Ich denke zuerst einmal unter das Kreuz. Das ist unser Ausgangspunkt. Aus Gnade leben wir und nicht von den Dingen, die wir leisten oder geleistet haben. Dort am Horeb angekommen, legt er sich erst einmal wieder in eine Höhle und schläft. Und Gott weckt ihn wieder und fragt ihn: Was machst du hier? Und Elia erzählt ganz ehrlich und offen, was er erlebt hat und wie er es wahrgenommen hat, aus seiner Sicht. Er meint, er wäre allein übrig geblieben vom ganzen Volk, der Einzige, der Gott treu geblieben ist. Kurze Zeit später sagt Gott ihm selbst, dass 7000 übrig geblieben waren, die dem Baal nicht gedient hatten. So sehr war Elia auf sich selbst fixiert, dass er nicht einmal merkte, wie viele noch neben ihm standen. Da waren noch 7000 andere, nicht nur er selbst. So geht es uns doch auch manchmal, wenn es uns schlecht geht. Da ist doch keiner mehr, der an mich denkt. Ich bin ganz allein übrig. Keiner versteht mich. Keiner will mit mir was zu tun haben. Aber bevor du nun ausgesendet wirst, schickt er ihm wieder eine Gottesbegegnung. Komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Er soll wieder aus dieser direkten Gottesbegegnung seine Kraft und seine Beauftragung herausnehmen, spüren und dann ausführen. Gott schickt ihn erst wieder in die Stille des Gottesberges, wo er ihm Gott begegnen kann und dann auch wieder getrost seinen Auftrag erfüllen kann. Und wie begegnet er Gott? Ein starker Wind kam, ein Sturm, der die Berge zerbrach, ein Erdbeben, ein Feuer, und jeweils war Gott nicht darin. Und nach dem Feuer, wie es so schön auch bei Luther heißt, ein leises, sanftes Säuseln. Wahrscheinlich fragen wir uns, was das bedeuten soll. Elia und wir natürlich genauso sollen begreifen: Mit Sturm, mit Erdbeben, mit Feuer, mit Gerichtsbotschaft werden die Herzen der Menschen nicht weich. Mit Moral und Bedrohung vor dem Gericht wird kein Mensch gerettet. Gerichtsbotschaft muss zwar sein, aber Frucht bringt allein die Gnadenbotschaft von der Liebe Gottes. Elia hat es am Karmel richtig gemacht, alles richtig gemacht, weil er Gott selbst gehorsam war. Aber in Zukunft, also am Karmel, wo er die Baalspriester bloßgestellt hat und danach töten ließ. Aber in Zukunft soll er von der Liebe Gottes reden, von der sanften Güte und Freundlichkeit seines Gottes. Und wir sind alle gesandt mit der Botschaft der Liebe Gottes in unsere Welt hinein. Nicht als Moralapostel, nicht als Feuerspucker Gottes, die alles madig machen, das tut man nicht, das soll man nicht, das darf man nicht. Von Gott her geht Gericht. Er selber aber hat einen leisen Schritt, eine milde Hand und eine sanfte Sprache. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch erfrischen, ich will euch wieder auf gutes Land setzen. Das ist seine Sprache, das ist seine Art. Die Güte Gottes wird Menschen zur Umkehr bringen. Und somit hat diese Lektion Gottes für Elia schon neutestamentliche Züge. Barmherzigkeit siegt über Gericht. Und so sagt es uns auch der Jakobusbrief im 1. Kapitel. Wir sind gesandt mit der großartigen Botschaft der Liebe Gottes in Person seines Sohnes Jesus Christus. Am Kreuz hat er seine Liebe unter Beweis gestellt, ein für alle Mal. Er hat das Gericht Gottes getragen, stellvertretend für uns. So beschreibt es Jakobus in seinem 1. Kapitel. Und mit dieser Botschaft sendet er auch uns, dich und mich. Etwas Größeres und etwas Besseres gibt es in dieser Welt nicht. Und er macht auch uns, dir und mir heute Mut dazu, wie bei Elia. Er hat ihn gesendet und er sendet uns ganz neu. Er will uns gebrauchen, auch wenn wir schlapp geworden sind, auch wenn wir in Stücken angstbesetzt sind. Elia geht wieder in seine Berufung. Und du? Wo ich auch stehe, du warst schon da. Wenn ich auch fliehe, du bist mir da.